Das Wort Gottes für diesen Sonntag hören wir aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Paulus schreibt: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ach, himmlischer Vater in Jesus Christus, was für wunderbare Sätze, die wir da lesen durften und von denen wir schon so oft gehört haben. Und immer wieder neu, wenn wir sie lesen, berühren sie uns in Kopf und Herz. Und wir wollen, dass das in Hände und Füße geht. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen hier zusammen sein dürfen und Worte von dir, Worte des Lebens hören können. Und wir bitten dich, dass auch an diesem Tag dieses Hören auf deine Worte von dir durch das Wirken deines Heiligen Geistes in ganz besonderer Weise gesegnet ist. Danke, dass Hans-Joachim Eckstein in unserer Mitte ist. Rüste du ihn aus, segne ihn für den Dienst, den er hier auch an diesem Gottesdienst tun darf. Und dann danken wir dir, dass wir ganz bewusst mit hineinnehmen können in die Gemeinschaft dieses Gottesdienstes, der an den unterschiedlichen Orten jetzt oder später diesen Gottesdienst mitverfolgen werden. Tu Gutes, stärke, rüste aus, richte auf, kläre, so wie du, nur du das richtig gut hinkriegst. Du bist unser König, wir haben dir das zugesungen. Du bist unser Herr, du bist unser Gott, du bist unser Meister, unser Haupt, unser Hirte. Herr Jesus, du bist alles für uns. Und das gilt auch für unsere Kinder, die mit uns hier in diesem Haus sind. Es ist und bleibt uns ein beständiges Anliegen des Herzens, dass sie dir begegnen. Und wir wollen, dass andere Menschen auf dich aufmerksam werden, Herr Jesus. Wir haben in dir alles gefunden. Wie sehr wünschen wir uns, dass andere auch dieses Geschenk widerfahren. Segne all unser Beten, all unser Begleiten, all unsere Gespräche. Segne alles Zusammensein, auch in Bezug auf unsere Jesuswoche. Gebrauche du auch diese Veranstaltungsreihe, um deinen Fischzug zu tun. Wir legen dir dein Volk hin. Wir bitten dich für die Jesusleute dort. Wir bitten dich für deine Gemeinde dort. Du kennst ihre Nöte, du kennst ihre Herausforderungen, du kennst ihre Ängste. Gib Acht auf sie und hilf ihnen und erweise dich. Und das wirst du tun als der Gott Israels, als der Hüter, als der Helfer. Danke, dass du dich auch um unser Land kümmerst. Und dass du um alle geistliche Not und Dumpfheit weißt und dass deine Gnade noch nicht zu Ende ist. Und wir bitten dich um diese Barmherzigkeit, dass das Licht deiner Liebe aufleuchtet auch in unserem Land. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für dich, Herr Jesus, hier in unserer Mitte. Wir beten dich an, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den wiederkommenden Herrn. Amen.
Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. So bringt es Paulus auf die Formel im folgenden Römerbrief, der den Galaterbrief entfaltet. Man hat den Galaterbrief die Magna Carta der Freiheit des Christenmenschen von uns Christen genannt. Denn hier entfaltet Paulus die Freiheit in Jesus Christus. begeistert und zugleich erschüttert. Begeistert, weil die Freiheit für ihn ein ganz vorrangiges Thema ist, um unseren christlichen Glauben zu beschreiben. Mehr als die Hälfte aller Belege im Neuen Testament zu Freiheit, zu Freier und Befreien fallen auf Paulus. Und da sind die Umschreibungen wie Erlösen, Absterben einer negativen Macht und all die anderen Formulierungen noch gar nicht mit eingerechnet. Und zugleich entfaltet er den Freiheitsbegriff im Galaterbrief erschüttert. An der Stelle eines Briefeingangs, wo man normalerweise eine freundliche, verbindliche Floskel erwartet, ich denke so gerne an euch, ich bete immer für euch, ich freue mich über eure Zeilen, platzt aus dem Apostel heraus, ich bin über euch bestürzt. So selig habt ihr angefangen, ihr habt euch selig gepriesen, ihr wart so befreit und erlöst, als ihr das Evangelium als Heiden gehört habt. Was hattet ihr für eine erste Liebe? Und nun habt ihr euch so schnell abgewandt von der guten Nachricht Jesu Christi und seid einer gesetzlichen, einer regelorientierten, einer angstbestimmten Religiosität aufgesessen. Ihr habt doch im Geist, im Heiligen Geist angefangen. Wollt ihr das jetzt fortsetzen in menschlicher, in fleischlicher Gesinnung? Der Apostel ist bestürzt, dass die Gemeinde sich so schnell irritieren lässt von den Predigern, die in die Gemeinden des Paulus eingedrungen sind und haben gesagt, Gnade ja, aber auch Verdienst. Jesus ja, aber auch Mose. Evangelium gerne, aber eben dann auch dazu das Gesetz. Glaube ist ja ganz schön. Aber wichtiger sind die Werke. Und als die erste Liebe, wie es bei uns allen war, vielleicht etwas durch den Alltag abgekühlt war, griffen sie danach. Sie besannen sich nicht auf das Evangelium, unter dem sie doch den Heiligen Geist, die Rechtfertigung, die Freude empfangen hatten, sondern sie ließen sich verleiten zu einer neuen Gesetzlichkeit. Und wenn ihr jetzt fragt, wann war das denn genau? Nun, man könnte meinen, es sei das Jahr 2024. Denn eine ganze Geschichte lang und in unserer Gegenwart ist es so, dass da, wo der Glaube ein bisschen irritiert und angefochten ist, wo der Alltag einem nicht einfach im Kinderglauben alles in den Schoß fallen lässt, man greift, sich neu orientiert, und plötzlich geht es wieder um Bestimmungen, es geht um Regeln, es geht um das Einhalten, es geht um das, was sagen denn die Leute. Und man ist wieder gesetzlich und nicht mehr bestimmt von der Freiheit. In Hinsicht auf die Heidenvölker war sich Paulus als Pharisäer mit allen Juden ja schnell einig, dass das Gesetz des Mose für diese sündigen Heiden und heidnischen Sünder natürlich nichts anderes sein kann als Gericht und Verurteilung. Das Gesetz des Mose verurteilt die Sünde, es behaftet die Völker bei ihrer Sünde, es dokumentiert die Sünde, die Trennung von Gott und all die Folgen. Aber doch nicht wir, hat Paulus als Pharisäer gesagt. Wir gehören doch zum erwählten Volk. Wie wahr? Wir sind doch Israel. Wie richtig? Aber er dachte, er sei dann durch sein gelebtes Leben so, dass es schon recht sein wird vor Gott. Sein Torah-Gehorsam, sein Gesetzesgehorsam, das Einhalten von Beschneidung, Ritualgesetz, ethischen Geboten, die treue Beachtung von 613 Verboten und Geboten werde ihn dann, wenn er vor Gott steht, schon als richtig, als gerecht erscheinen lassen. Dann aber begegnete ihm, dem Christenverfolger, der auferstandene Jesus Christus selbst. In seiner ganzen Herrlichkeit und als Spiegel der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und als er die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sah, als er die hingebungsvolle Liebe des Sohnes Gottes sah, der lieber sein eigenes Leben opferte, als die Welt preiszugeben, schmolz sein Selbstbild dahin als Täuschung. Und das, was ihm vorher als Gerechtigkeit erschien, war ihm plötzlich ungenügend. In Philipper 3 bringt er es so schön auf die Formel. Ich hatte vorher so ein tolles Sparbuch und so viel hatte ich im Haben verbucht. Da konnte ich abends beim Abendgebet getrost drauf schauen und wusste, der Tag hat sich gelohnt. Ich bilanziere, ich bin recht vor meinem Gott. Und dann sah er Christus und er musste feststellen, meine ganze Auflistung von Zahlen auf der Habenseite ist angesichts der Heiligkeit Gottes auf die Sollseite zu buchen. Es war die Herrlichkeit Jesu Christi. Es war die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe Gottes, die ihn beschämte und überwunden hat. Und jetzt plötzlich merkte er, dass der Zaun der Tora, den er vorher als Schutzzaun in seinem Paradies des erwählten Volkes wähnte, dass dieser selbe Zaun, so berechtigt er dastand, für ihn plötzlich zum Zaun der Ausgrenzung wurde. Er markierte nämlich, wie er als Mensch sein sollte und in Wahrheit gar nicht ist. Gott sollte er lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Sinnen, mit aller seiner Kraft. Man sagt heute 24/7, um zu kennzeichnen, jeden Tag und jede Stunde, ununterbrochen. Denn das ist ja nur der Reflex auf die Liebe Gottes, 24/7, unentwegt, uneingeschränkt und immer in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und da entdeckte er, dass das Gesetz des Mose sehr wohl Wahrheit enthält, dass das Gesetz des Mose sehr wohl von Gott gegeben ist, aber nicht als Handlungsanweisung, um sich selbst den Himmel zu verdienen, sondern als die Beschreibung dessen, was bei Gott recht ist und damit als Erweis unseres Ungenügens. Das können wir von uns aus nie erfüllen. In Hinsicht auf die Heiden ist diese Perspektive, die Tora überführt, die Heidenvölker, dokumentiert die Sünde der anderen, Paulus als Pharisäer und dem Judentum geläufig. Aber nun muss der Apostel Paulus seinen jüdischen Geschwistern deutlich machen, dasselbe trifft doch auf uns als Juden zu. Ja, das Vorrecht haben wir, dass Gottes Wort uns gegeben ist, das Vorrecht der Erwählung, das Vorrecht der Segensverheißung, aber nicht das Vorrecht, dass wir von uns aus gerecht und vollkommen wären. Das können wir gar nicht ohne Gottes Messias, den wir doch als Israel erwarten. Und so muss er nun den irritierten Heiden vor Augen führen. Das Gesetz ist von Gott gegeben, wir würden heute sagen, als der Staatsanwalt Gottes. Es behaftet den Menschen bei seiner Übertretung. Es bringt die Wahrheit über den Menschen ans Licht. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dann kann ich durch eigene Anstrengung, durch meine Werke, durch meine Zwänge und Regeln Gott entsprechen. Durch meinen Gesetzesgehorsam die Liebe kompensieren zu Gott, die er von mir will. Das ist ein Irrtum. Und so gebraucht er harte Bilder, indem er nämlich in Kapitel 3 sagt, das Gesetz ist gekommen wie ein Gefängniswärter. Und im Deutschen haben wir den schönen Begriff behaften. Das Gesetz behaftet uns Menschen bei unserer Verfehlung. Es behaftet uns und setzt uns fest und hält uns fest bis zu der Stunde, in der Christus uns erlösen wird. Das Gesetz ist das zweite Bild, ist für uns so wie ein Paidagogos. Ich habe gestern schon im anderen Kreis gefragt, wer von uns denn Pädagoge ist. Wir bemühen uns ja als Pädagoge, ich bin ja selber einer, natürlich darum, die Kinder zu fördern mit Gnade, mit Förderung und Forderung, mit Liebe und Verständnis und all das andere. Aber der Pädagogos in der Antike, der war nicht ganz so. Das war ein Sklave, der war zum Kriegsdienst nicht mehr tauglich und er wurde eingesetzt, um die Kinder zu bewachen. Das ABC sollte er ihnen auch beibringen und das bis drei zählen, gewiss, aber es war nicht so eine schöne Erfahrung. Einige von euch, die älter sind, erinnern sich vielleicht auch noch an ihre Grundschule. Da war es auch noch üblich, dass man durchaus für sein Fehlverhalten sanktioniert wurde. Der strenge Blick war die mildeste Antwort. In der Regel kam der Zeigestock von der Tafel in Einsatz. Und so brauchten wir, weil wir eine freche Klasse waren, vom Hausmeister jeden zweiten Tag einen neuen Bambusstock. Also meine Generation weiß noch, was ein Zuchtmeister ist. Da waren die Pädagogen noch nicht so geschult und empfindlich. Ist das Gesetz nicht Gottes Wort? Doch, aber es ist nicht unser Heilsbringer. Es ist nämlich die Wahrheit über uns. Es ist der Staatsanwalt. Da werden wir behaftet. Da werden wir eben festgehalten, eben bis Christus kommt. Und nun in Kapitel 4 steigt es ja ein mit einem dritten Bild. Denn es kann sein, dass die jüdischen Geschwister sagen, das mit dem Gefängnis, mit dem Zuchtmeister, mit dem Staatsanwalt, das lasse ich ja für die Heiden gelten, aber wir sind doch das erwählte Volk, wir sind doch schon die Kinder Gottes. Und Paulus sagt, okay, ich will nicht streiten, ich komme euch mit einem dritten Bild entgegen. Selbst bei einem Erben, der noch nicht mündig ist, ist es doch so, dass der Vater, wenn er stirbt, eine Zeit festsetzt, bis zu der er unmündig ist und als Kind nicht verfügen kann. Nicht über seine Zeit, dafür hat er Vormünder, und nicht über sein Vermögen, dafür gibt es Verwalter. Und so sagt Paulus, also gut, Israel, wenn ihr euch für Töchter und Söhne Gottes schon haltet, bevor ihr Christus kennt, dann ist es doch so, dass in der Zeit der Unmündigkeit vor dem von Gott bestimmten Zeitpunkt der Sohn nicht anders dran ist als ein Sklave. Er kann nicht tun, was er will und wehe, er versucht's. Er kann das Geld, das ihm eigentlich gehört, noch nicht ausgeben. Er kann nämlich noch nicht frei verfügen über seine Erbschaft. Also für Israel dieses dritte Bild, das durchaus entgegenkommend formuliert, selbst wenn wir Kinder Gottes schon sind als Israeliten, es ist erst der Zeitpunkt unserer Mündigkeit, der Punkt, den Gott bestimmt war. Als aber die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4. Es gibt eine ganze Reihe von Beschreibungen der Zeitgeschichte Jesu, der Umwelt Jesu und des Neuen Testaments, die liebt es, mit diesem Satz einzusteigen, als die Zeit erfüllt war. Und dann kann man sehr schön entfalten, die römische Herrschaft, die fantastische Infrastruktur, die die Römer schon gemacht haben. Es ist gepflastert bis hoch zu meiner Heimat in Bad Ems, da oben gerade Römerstraßen. Das heißt, dann kann man so schön sagen, also Gott guckt auf die Erde und sagt, eine solche Infrastruktur kriege ich erst im 21. Jahrhundert wieder. Also jetzt wird mein Sohn gesandt. Glaubt mir, das hat sich Gott nicht denken müssen. Es geht nicht darum, dass die Welt vorbereitet war. Und andere sagen, Gott hat auf die Welt geschaut und er hat die Grausamkeit des Römischen Reiches gesehen und hat gesagt, jetzt ist das Fass voll, es ist so schlimm, jetzt muss ich kommen. Dann müsste er heute alleweil kommen, denn die Welt ist nicht besser geworden, sondern schlimmer. Nein, für Gottes Handeln gilt nur eins, sein Ratschluss, seine Liebe und seine Erwählung. Die Zeit ist erfüllt, wenn Gott es sagt und wenn er es entscheidet in seiner Weisheit. So wie auch die Zeit erfüllt sein wird, wenn Christus wiederkommt zu seiner Stunde. Und wir können rechnen, elektronisch und im Kopf, solange wir wollen. Er selbst behält es sich vor, den Zeitpunkt zu bestimmen. Da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterworfen, damit er die, die dem Gesetz unterworfen waren, freikaufte, damit wir die Sohnschaft, das heißt die Annahme an Sohnesschaft, empfinden, an Sohnesstatt empfinden. Gott sandte seinen Sohn. Wie ungeheuerlich das ist, das wird in der Parallele in Philipper 2 deutlich, dem großen Philipperhymnus, Philipper 2, 6 bis 11. Er, der Sohn, ist ein Freier. Ein Freier, das ist soziologisch damals eben ein Mensch, der als Bürger über sich selbst bestimmen kann, der keinen über sich hat, der wählen kann, der tun und lassen kann, was er will und der sich selbst zu gefallen leben kann. Im Gegensatz zu dem Sklaven. Der Sklave muss tun, was er nicht will, und was er will, das kann er nicht tun. Er ist fremdbestimmt. Und während wir das übertragen hören und in unseren Übersetzungen auch etwas sanft mit Knecht übersetzt wird, obwohl doch Sklave dasteht, ist für den antiken Menschen, ja für die Gemeinden des Paulus, ist evident. Denn auch in seinen Gemeinden gab es Freie und es gab Sklaven. Vor Gott ist es kein Unterschied, 3,28, aber die Sklaven lebten damals als Eigentum ihrer Herren. Das Ungeheuerliche geschah, dass Gott selbst auf diese Welt schaute, auf die Menschheit, die versklavt war in ihrem Eigensinn, ihrer Trennung von ihrem Schöpfer, in ihrer Sünde, die sie trennte von Gott und von dem Leben und der Liebe. Und sie haben gesagt, hier hilft nur eins. Ich, der Sohn Gottes, der ich alle Herrlichkeit des Vaters habe, der ich seit Ewigkeit mündig bin bei meinem Vater. Ich muss auf die Erde kommen und muss Sklavengestalt annehmen. Ein Mensch werden, sterblich, begrenzt, verletzlich, unfrei, um diese Welt zu retten. Über das Kreuz Jesu kann man ganze Schwerpunkttage entfalten und ein Tag würde nicht genügen, um alle Bedeutungen zu erschließen. Aber das, was uns unmittelbar überwindet, ist, dass Christus seine Herrlichkeit, seine Freiheit, seine Sohnschaft in aller Souveränität nicht festgeklammert hat, wie ein Raubtier seine Beute festklammert. Er hat sich selbst entäußert. Er wurde ein von der Frau Geborener. Und das ist die Umschreibung für einen sterblichen Menschen in der Bibel. Er hat sich aus Liebe schwach gemacht, aus Gnade sterblich gemacht. Für die, die selbst aus eigenem Verschulden sterblich waren. Wir nennen diese Verdichtungen der Sendungsaussagen. Wir nennen diese den seligen Tausch. Gott wird Mensch, damit wir Menschen teilhaben an seiner Gottheit. Der, 2. Korinther 5, 21, der von keiner Sünde wusste, das heißt nicht, dass er nicht wusste, was Sünde ist, aber er hat sie nie getan, er hat sie nie erlebt, er hat sie nie erkannt, er hat sie nie verschuldet. Der von keiner Sünde wusste, der die Sünde nicht erkannt hat. Er wurde für uns zu einem Sünder, ja zur Sünde selbst soll heißen, ein Sünder, der ganz und gar die Last der Sünde trägt. Damit wir, die wir von uns aus Sünder sind, zu Gerechtigkeit werden, zu ganz und gar von seiner Gerechtigkeit bestimmt. Für die hellenistische Welt war dieser Gedanke, dass Gott Mensch wird, dass der Freie zum Sklaven wird, unerträglich und undenkbar. Und der Anstoß des Kreuzes, 1. Korinther 1, Vers 18, das, was völlig unerklärlich war für einen Griechen, wie kann man Gott, der doch deshalb Gott ist, weil er unsterblich ist, unantastbar ist, leidensunfähig ist, Wie kann man sich vorstellen, dass der sich so entäußert und freiwillig Mensch wird? Ein absurder Gedanke für die griechische Weisheit. Für Israel war dieser Gedanke, dass Jesus von Nazareth der menschgewordene Gott sein soll, deshalb Skandal, weil hier Gott und sein Sohn verbunden wurden mit einer menschlichen Person, Jesus Christus. Skandal und Ungeheuer. In Galater 3, Vers 13 hat Paulus wieder diesen Tausch. Er, der doch frei war, der hat sich selbst dem Fluch des Gesetzes unterstellt. Wieso dem Fluch des Gesetzes? Ist das Gesetz des Mose ein Fluch? Nein, das Gesetz des Mose spricht das Urteil aus über unsere Sünde und Schuld. Und Gott selbst hat es auf sich genommen, das, was er selbst doch gar nicht verschuldet hat, und hat es getragen, damit durch den Fluch, den er trug, wir den Segen empfangen. Was für eine Liebe, die in dieser Hingabe liegt. Gott wird ein Sklave, damit wir Sklaven freie werden. Es ist hier davon die Rede, dass der Sohn das alles auf sich nahm, am Kreuz starb, damit wir die Sohnschaft empfingen. Der Begriff, der hier steht, hyotesia, ist eigentlich der Begriff der Adoption. Wir kennen von Johannes her, Johannes 1, 12 und 13, von Johannes 3, dem Gespräch mit Nikodemus, den Vergleich mit der Zeugung der Geburt, das heißt, das zum Glauben kommen bedeutet ein aus Gott gezeugt sein. Und in diesem Gedanken ist die Gnade natürlich betont, weil wir zu unserer eigenen Zeugung und Geburt ja nichts beitragen können. Es ist ja eine reine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir gezeugt wurden. Wir wurden auch vorher nicht gefragt, wollt ihr diese Eltern, wollt ihr auf die Welt kommen, sondern gezeugt werden wir ohne eigenes Zutun. Das ist die Stärke des Bildes, der Ausdrucksweise in Johannes 3. Hier die Adoption. Die Adoption als Vergleich. Jesus ist von Ewigkeit her der natürliche, einzig geborene Sohn Gottes. Wir aber sind eben durch ihn, den geborenen Sohn Gottes, angenommen an Kindes statt. Da kommt zur Geltung, dass wir sehr wohl das Vorher und das Nachher kennen. Wir erinnern uns an unsere Zeit, bevor wir von Gottes Liebe und Gnade wussten. Wir erinnern uns daran, wie es ist, von den eigenen Bindungen, von den eigenen Ketten, von der eigenen Vergangenheit, von den eigenen Ängsten geknechtet zu sein. Und wahrscheinlich erinnern wir uns auch an die Freude und die erste Liebe, als wir diese Freiheit erleben konnten und die Würde der Kinder Gottes. Wir sind keine Waisen mehr, wir sind adoptiert. Und man kann auch noch den Gedanken verlängern und die Heilsgewissheit damit unterstreichen, denn eine Adoption ist nicht revozierbar, sie ist immer rechtskräftig und sie bleibt es auch. Wir sind, ich sage es zunächst so, Söhne Gottes. Liebe Schwestern, das ärgert doch ein bisschen, nicht? Warum ist immer von den Söhnen die Rede? Nun, es ist von den Söhnen die Rede, weil der Sohn im Haushalt der Antike die zweite Stellvertreterstelle direkt nach dem Vater hat. Das, was bei uns hoffentlich die Ehefrau ist, Vollmacht und Verfügung über alle Konten, das war in der Antike eben nicht die Frau, es war der erstgeborene Sohn. Und insofern in der Tat gilt es da, wo gesagt wird, wir sind Söhne Gottes, ist gemeint, wir sind Töchter und Söhne Gottes als erbberechtigte Kinder Gottes. Wir sind Söhne, Töchter und Söhne erbberechtigt. Wir sollen nämlich mit Christus erben, das, was wir gar nicht verdient haben, weil wir doch seitlich hereinkamen durch unsere Annahme an Sohnes statt. Kinder Gottes erinnert manche Heranwachsende daran, ja, das fand ich in der Kinderstunde toll. Ich habe eine Mama, ich habe einen Papa und dann habe ich noch einen Gott. Und so bin ich Kind meiner Eltern und bin Kind Gottes. Ein bisschen mag ich bei Kind Gottes so das Baby vor Augen haben. Du darfst dich auch bei Gott bergen und wie es der Psalmist sagt, nämlich David im Psalm 131, bei deinem Gott sein wie ein kleines Baby, das gerade gestillt war und dich trösten lassen von Gott in seiner Mütterlichkeit, wie er uns tröstet. Das bleibt auch für gestandene Männer ein Aspekt. Aber der Grundgedanke der Gotteskindschaft leitet sich von Jesus ab. Und wenn von Jesus gesagt wird, er ist der Sohn Gottes, dann ist er der von Gott Bevollmächtigte. Es ist der mündige Sohn Gottes. Wir sollen und dürfen als Christen erwachsen werden. Gott würdigt uns, seine Töchter und Söhne zu sein. Wir sollen nicht die Stellvertreter des gestorbenen, abwesenden Jesus sein, unseres großen Bruders. Aber wir sollen die Repräsentanten des auferstandenen Jesus sein, der, wie Paulus sagt, in uns und durch uns lebt. Wir sind die freien, erwachsenen, würdigen Töchter und Söhne. Wir sind mit Christus und durch ihn die Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Denn wir sollen mit ihm herrschen in Ewigkeit. Ist uns dieser Adel immer bewusst, dass wir Kronprinzessinnen und Kronprinzen sind, dass wir freie Bürger sind und nicht gekettet? Wie viel haben wir noch von unserer Vergangenheit? Und wie die Galater, wie oft fallen wir zurück? Dass wir uns nicht von Christus her verstehen, der uns alles ist, unsere Gerechtigkeit, unsere Weisheit, unsere Heiligung, unsere Erlösung, unsere Kraft in Person, sondern dann doch wieder Rabattmärkchen sammeln der Anerkennung, um bei anderen zu gelten. Uns wichtig tun, um größer zu sein, und unreif sind in dem, was wir tun und erleben. Ich sage gerne, Adel entpflichtet. Im Wissen darum, dass es eigentlich andersrum heißt, Adel verpflichtet. Aber zunächst einmal Adel entpflichtet. Wer um seine Würde weiß, als ein geliebtes Kind Gottes, als eine erwachsene Tochter und Kronprinzessin Gottes und als Kronprinz Gottes und als kleiner Bruder Jesu Christi. Der muss nicht ständig sich wehren, der muss nicht ständig Rachegedanken haben, der muss nicht kleinlich sich nach vorne drängen, der muss beim Tischgespräch nicht immer versuchen, seine Witze unterzubringen, der muss in der Gemeinde nicht der Erste sein, das erste und das letzte Wort haben, was ja leicht fällt, wenn man einsam ist und sowieso verlassen ist und alleine frühstücken muss. Dann hat man immer das erste und das letzte Wort. Der kann einfach andere zur Geltung bringen. Er kann andere nach vorne bringen und wertschätzen. Es ist das Wunderschöne, dass wir frei sind von. Frei von der Sünde. Und was ist Sünde? Trennung von Gott, Trennung vom Leben, Trennung von der Liebe. Sünde ist all das, was abträglich ist, dem Leben und der Beziehung. Wir sind frei für Christus und für das Leben für ihn. Und Paulus schüttelt den Kopf und sagt, wie könnt ihr angesichts eines solchen Adels, einer solchen Freude, einer solchen Freiheit wieder zurückfallen in das Rabattmärkchen sammeln eurer Frömmigkeit. Ihr haltet Tage ein, ihr diskutiert über Essen, dürft ihr ja gerne, aber doch bitte nicht im Streit. Der eine sagt, wir dürfen Fleisch essen, der andere sagt, das dürfen wir als Christen nicht. Der eine sagt, wir dürfen Wein trinken, das waren die Galater, die mehr in Baden und Württemberg wohnten. Und die anderen haben gesagt, nein, Wein darf ein Christ überhaupt nicht trinken. Und sie haben sich gegenseitig beäugt und Regeln gegeben und Leitplanken definiert und haben ihre ganze Freiheit verloren. Wir sind frei von, indem wir frei sind für. Allgemein haben wir ja im Moment ein bisschen weltweit das Problem der wiederkommenden Fremdbestimmung, der Heteronomie. Autokraten entscheiden über das Leben der Einzelnen und der Einzelne wird nicht gefragt. Autokraten schicken Armeen in den Krieg und wenn an einem Tag 1000 Soldaten getötet werden, ist das den Autokraten vollkommen egal. Was mit den Soldaten ist, spielt keine Rolle. Und als Reaktion darauf haben wir, weil in der Geschichte das ja lange mit der Heteronomie, der Fremdbestimmung so war, die Autonomie betont, die Selbstbestimmung seit der Aufklärung. Ich entscheide, ich bin mein eigenes Gesetz. Als Christen aber suchen wir weder in der Heteronomie, weder in den autoritären Strukturen, in der Fremdbestimmung, in der Entmündigung unsere Lösung, noch auch in der Autonomie, weil wir wissen, dass der Mensch, wenn er immer nur ich sagt, nicht seiner Bestimmung entsprechend lebt. Wir sind Beziehungswesen, sondern wie Paulus es formulieren würde, in Christus gilt weder die Heteronomie, die Fremdbestimmung, noch die Autonomie. Ich bin mir selbst der Nächste, ich gebe mir meine eigenen Gesetze, ich lebe nur für meinen Interessen. Es gilt die Christonomie. Nehmt einander an, dann erfüllt ihr den Nomos Christi, das Gesetz Christi. Und ich verrate euch was, wenn ihr wie Paulus Enomos Christou seid, 1. Korinther 9, Vers 21, in der Bindung an Christus im Gesetz Christi, seid ihr ganz bei euch selbst. Suche Christus und du findest dich selbst. Verliere dich an ihn und du bist ein freier Mensch. Hast du in diesem Christus deine Mitte, dann bist du ganz bei dir, eine freie Tochter, ein freier Sohn Gottes. Warum sollten wir noch einmal zurückwollen zu all den Bindungen, Zwängen, Süchten, Fremdbestimmungen und Egoismen, wenn wir doch als Geliebte lieben können, als Begnadigte gnädig sein und als Geadelte in Dankbarkeit und Würde leben? Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, freier als alle Freien, göttlicher als alle Herrscher dieser Welt, König aller Könige und Herr aller Herren. Es ist für uns unglaublich und unfassbar, dass du in deiner Liebe deine Freiheit geopfert hast, dein Gottsein hinter dir gelassen hast, hast es losgelassen, dich selbst entäußert und bist Mensch geworden. So konnten wir deinen Vater erkennen, sein Wesen und seine Liebe. In all deinen Worten, in all deinen Taten, in all deinen Heilungen, in all den Begegnungen, die du mit Menschen hattest. Wir sahen deine Herrlichkeit, als du Fleisch geworden warst. Aber du hast mehr getan. Du wurdest nicht nur Sklave, indem du ein sterblicher Mensch wurdest. Du hast unsere Sünde, unsere Ketten, unsere Bindungen auf dich genommen und am Kreuz aus Liebe getragen. Du bist das geworden, was wir waren, von der Sünde bestimmt, damit wir teilhaben dürfen an dem, was du bist, ganz und gar Gerechtigkeit. Du hast dich unter unseren verdienten Fluch gestellt, damit wir deinen Segen empfangen. Du hast uns befreit von all dem, was unser Leben einschränkte, damit wir deine Freiheit genießen, frei sind für dich und den Vater. Christus, zeig uns deine Würde und die Würde, die du uns gibst, damit wir neu uns besinnen auf die Grundlagen unseres Glaubens. Wir sind geliebt, wir sind adoptiert, wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und wir dürfen unseren himmlischen Vater so ansprechen, wie nur du es von dir aus darfst. Aber, lieber Vater, Amen.